Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen hatte ich ein bisschen mehr Zeit, Bibel zu lesen, das ist immer gut. Und in der Bibellese, im Hören auf andere Predigten, bin ich nochmal neu auf einen etwas unbekannteren König gestoßen, den König Josaphat. Von dem wird sehr viel berichtet in der Bibel, ist trotzdem nicht so bekannt und vieles von dem hat mich sehr angesprochen. Da habe ich dann beschlossen, na, wenn du wieder am Predigen bist, dann wirst du mal so mehrere Sonntage hintereinander ihn zum Thema machen. Also da müssen wir jetzt darauf einstellen, auch nächsten Sonntag und danach den Sonntag wird es gehen um den König Josaphat. Auch heute, weil da war ein Text, der hat sehr gut gepasst zu dem, was es heißt, eben Nachfolger Jesu Christi zu sein, zum Herrn zu gehören, ihm zu dienen, Dinge für ihn zu machen, auf seinen Wegen zu wandeln, denn das hat dieser Josaphat getan von Anbeginn seiner Regierungszeit an. Und wir wollen als Predigtext hören für diesen Gottesdienst eben genau den Beginn seiner Regierungszeit. Wir wollen hören 2. Chronik 17, die Verse 1 bis 5. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel. Er legte Kriegsvolk in alle festen Städten Judas und setzte Amtleute ein im Land Juda in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David. Und er suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters und er wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für diese 5 Verse aus dem 2. Chronikbuch, mit dem du uns heute Morgen beschenkst. Wir wollen dir Dank sagen für dein heiliges und lebendiges Wort und wollen dich bitten jetzt für die Predigt eben über diese 5 Verse, dass du uns die Bedeutung dieser Verse für unser Leben öffnen wollest. Dass das passiert und gelingt und geschieht, dazu kommt es allein auf deine Gnade, Güte und Barmherzigkeit an. Um die wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, man kann sich solch einem Predigtext, solchen 5 Versen in sehr unterschiedlicher Weise nähern. Also ich könnte mich jetzt diesem Text historisch nähern. Also durch mein Studium habe ich gewisse Kenntnisse über die Geschichte Israels. Da könnte ich ein bisschen was erzählen, was zu dieser Zeit so etwa um 850 vor Christus gewesen ist. Wir könnten da eine ganze Menge hören über die historischen Dinge, die damals Kontext dieses Textes waren. Man könnte das auch anders machen, das lernen die Theologen, sich zum Text philologisch einfach dann zuzuwenden. Das heißt, die Sprachgestalt aufzunehmen, dann im Hebräischen genau zu gucken, was bedeuten die Worte, wie sind die hier grammatikalisch gesetzt, was sind die Bezüge, was versucht Gott hier auszudrücken halt. Man könnte ein anderes machen, man könnte sich fragen, wer ist denn der Autor? Und von dem Autor des Textes, also der Autor ist natürlich Gott, der im Heiligen Geist einem Menschen oder mehreren Menschen da Inspiration gegeben hat halt. Aber die Frage, wer sind denn diese Menschen oder ist dieser Mensch gewesen, der es geschrieben hat, dieses chronistische Geschichtswerk, wie die Theologen sagen, und da so ein bisschen vielleicht spekulieren, gucken und sich darüber dem Text zu nähern. Das darf man alles und das muss man ein Stück weit auch alles machen, das ist wichtig und richtig. Aber das Wichtigste bei der Annäherung an einen Text, ob nun als Prediger, der sonntags einen Gottesdienst vorzubereiten hat, oder als ganz normales Gemeindeglied, der in der Woche die Bibellese macht, ist folgende Herangehensweise. Ich lese diesen Text, dass ich sage, hier spricht Gott zu mir. Er liest mir diese 5 Verse vor und hat eine Botschaft für mein Leben. Da ist etwas enthalten, was höher und tiefer ist als das Historische, das Philologische, das Biografische des Autors. Hier bin ich gemeint. Und dann darf ich mir die spannenden Fragen stellen, wenn ich so einen Text lese und höre. Weiß ich das schon, was Gott mir hier sagt? Habe ich das schon, was dieser Mann Gottes, dieser Josaphat hatte? Tue ich das schon? Und so wollen wir uns heute diesem Text annähern, dass wir fragen wollen, habe ich das schon? Tue ich das schon? Bin ich das schon? Weiß ich das schon? Ich möchte diese vier Fragen euch, aber auch mir stellen, anhand von vier Punkten. Nämlich, ich möchte sprechen über Josaphats Namen, über Josaphats Erbe, über Josaphats Suche und über Josaphats Segnungen. Ich habe die ganze Predigt überschrieben, an Josaphat lernen, was Nachfolge bedeutet. Das erste, Josaphats Name. Ich habe diesen Text neu gelesen, ich habe auch noch meine Predigt gehört zu diesem Text und auch der Prediger, der den ausgelegt, ist dann sehr stark bei Josaphat, diesem Namen, hängen geblieben. Und so als Theologe weiß man, und ich versuche euch das ja immer wieder auch zu sagen und Ihnen halt, jeder Name der Bibel hat eine Bedeutung und da steckt meistens ganz viel an Theologie, ganz viel an Botschaft drin, wo wir etwas schon mitnehmen können. Und so auch hier bei diesem Namen Josaphat. Josaphat, hebräisch heißt Gott, Jahwe hat gerichtet. Ja, und dann Shaphat, also Josaphat, das sind die beiden Worte, aus denen dieser Name zusammengesetzt ist. Ja, eben für Jahwe und dann Shaphat, gerichtet, das kennen wir alle von dem Schafott. Das ist früher die Hinrichtungsstätte gewesen halt, nicht? Das war so ein erhöhter Podest oder ein erhöhter Erdhügel und da wurden früher die Menschen hingerichtet, ein Schafott. Das kommt eben tatsächlich aus dem Hebräischen gerichtet sein. Und der Name dieses Königs lautet, Gott hat gerichtet. Gott hat gerichtet, Gott hat das Gericht vollzogen. Wenn ich das jetzt lese, dann weiß ich, dass dem Josaphat damals 800 oder 850 vor Christus nicht klar war, wie eines Tages das Gericht in Jesus Christus aussehen würde. Aber wir dürfen ja das Alte Testament mit einer tieferen Erkenntnis lesen, als die Menschen der damaligen Zeit sie hatten halt. Oder auch die Menschen, die das Alte Testament nur historisch verstehen wollen oder nur philologisch. Wir müssen es immer durch Jesus Christus lesen. Und so dürfen wir wissen, dass auch wir gerichtet sind. Das ist die erste Botschaft, seit ich diesen Text nochmal neu gesehen habe. Ich bin gerichtet. Das hat der Herr mir nochmal neu gesagt. Ich bin gerichtet. Wie? Ich bin gerichtet. Nun, das ist das, was uns die Bibel immer und immer wieder sagt, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir seine Nachfolger sind, dass über unserem Leben das Gericht schon stattgefunden hat. Wir sind gerichtet. Du bist gerichtet. Durch das, was auf Golgatha geschehen ist, wenn du zu Jesus gehörst. Wir alle sind Sünder und wir können nicht anders als zu sündigen. Und der Widersacher möchte, dass wir sündigen, der Teufel. Der Teufel heißt in der Bibel auch Satan. Satan heißt Ankläger, Staatsanwalt. Und er hält eine Anklageschrift gegen uns in den Händen. Er klagt einen jeden von uns an, mich, euch, dich, jeden Einzelnen. Ob wir schon im Glauben sind oder nicht im Glauben sind. Ob unserer Sünde, klagt uns der Widersacher an. Kolosser 2 heißt es, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Es gibt einen Schuldbrief gegen dich, eine Anklageschrift des Teufels. Und über diese Anklageschrift wird gerichtet oder ist gerichtet. Es gibt zwei Gerichte, so wie es zwei Auferstehungen gibt, gibt es zwei Gerichte. Das eine Gericht ist schon passiert, vor 2000 Jahren auf Golgatha. Das andere Gericht wird kommen am Ende aller Zeiten, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und in eins dieser Gerichte musst du hinein. Da gibt es keine dritte Möglichkeit, keine vierte. Es gibt nur das eine oder das andere. Du bist gerichtet oder du wirst gerichtet. Und wenn ich Nachfolger Jesu Christi bin, heute geht es ja um Nachfolge, dann darf ich hier neu an dem Josaphat lernen, an seinem Namen. Hey, ich bin ja schon gerichtet. Mein Gericht ist schon gelaufen. Für all den Quatsch, für all die Sündhaftigkeit, für all meine Schuld, die ich getan habe, und auch für alles, was ich noch tun werde, brauche ich mich vor Gott nicht zu verantworten. Weil mein Schuldbrief mit allem, was schon draufsteht und was noch kommen wird, das ist geheftet in Golgatha ans Kreuz. Und das ist genauso für dich, wenn du Christ bist, wenn du Nachfolger Jesu Christi bist. Dann darfst du wissen, dein Schuldbrief ist getilgt. Das ist auf Golgatha passiert. dann hat das Blut Jesu Christi alles abgewaschen, was an Schuld an meinem Leben gewesen ist. Und was ist das für eine gigantische Existenz, in der wir dann leben dürfen? Keine Schuld, die wir getan haben, keine Schuld, die wir noch machen werden, wird uns vorgehalten. Hat alles Jesus Christus getragen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es bedeutet, wenn ein Auto vor euch fährt und das hat hinten so ein ovales Schild und da steht CD drauf. Das bedeutet Corps Diplomatique. Und wenn du solch ein Fahrzeug fährst, das dürfen hohe Botschaftsangehörige, der Botschafter oder ein Legationsrat, wer auch immer, dann hast du, egal was du machst im Straßenverkehr, Straffreiheit. Da kannst du falsch parken, dann schreibt dich vielleicht so eine Politesse auf, aber wenn die es einreichen, sagen die, hey, diplomatische Immunität wird nicht vollzogen, gibt es keine Strafe. Selbst wenn du dich da reinsetzt in dieses Auto, fährst alkoholisiert und das wird die Polizei sehen. Die können dich zwar anhalten, aber die dürfen nichts machen. Du kannst einfach weiterfahren, auch mit 5 Promille. Selbst wenn du jemanden mit einem Corps-Diplomatique-Auto totfahren würdest, wird der Unfall zwar aufgenommen, aber du wirst nicht bestraft, der Straffreiheit, absolute Immunität. Da gibt's, könnt ihr im Internet nachlesen, viele Menschen, die sich darüber aufregen. Halt. Und die meisten Diplomaten gehen da sehr sorgfältig um. Aber es ist klar, wenn du Diplomat irgendwo im anderen Land bist, hast du diese Immunität und die gilt auch für dein Fahrzeug. Und es gibt keinen Strafzettel, es gibt keine Vergeltung, selbst wenn du richtig Schuld tust. Wisst ihr, so ist es im Reich Gottes. Wenn du die Immunität des Blutes Jesu über deinem Leben hast, wenn du gerichtet bist, wenn Golgatha nicht irgendwie nur eine Erzählung ist, was die Christen so dann manchmal verkündigen, sondern wenn du das angenommen hast, wenn dein Name mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus in das Buch des Lebens geschrieben ist, dann hast du Immunität für all deine Schuld und Sünde. Halleluja. Was ist das für ein gigantisches zu wissen? Egal, wie oft ich falle, solange ich bei Jesus bin, kein Problem. Da werden wir natürlich nicht mutwillig sünden, so auf billige Gnade, in das nicht. Aber wenn wir uns bemüht haben, wenn wir in der Heiligung leben und dann trotzdem gefallen sind, dürfen wir wissen, egal wie schwach wir sind, egal wie mickrig meine Nachfolge ist, ich bin gerichtet. Aber vielleicht sind ja heute Morgen nicht nur Nachfolger Jesu Christi hier, die schon gerichtet sind, sondern vielleicht sind ja Menschen hier, die noch nicht in der Nachfolge stehen. Noch keine Nachfolger und Nachfolgerinnen des Heilandes sind. Den möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, wenn ihr nicht unter dem Kreuz seid und wenn euer Schuldbrief nicht ans Kreuz von Golgatha gerichtet, genagelt ist, dann werdet ihr für alles zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar nicht nur fürs Falschparken, nicht nur für jeden Ehebruch, selbst für jedes nichtsnutzige Wort, alles, was ihr getan habt, alles wird der Allmächtige euch vorhalten im Gericht. Dann werdet ihr vor Jesus Christus nicht stehen als eurem Anwalt, sondern einem furchtbaren Richter. Und dann werdet ihr auf 1.000, auf 10.000, auf 1 Million Vorhaltung nicht eines zu sagen haben. Und dann werdet ihr schuldig sein. Im Markus-Evangelium zum Schluss sagt Jesus Christus, wer glaubt und getauft ist und damit eben seinen Schuldbrief am Kreuz hat, der wird selig werden. Aber so sagt er im Nachsatz, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Du wirst alleine mit deinem Schuldbrief nicht fertig, deiner Schuld und Sünde. Das sei dir gesagt. Und deshalb ruft dich Jesus in diesem Gottesdienst auch noch einmal. Komm unter mein Kreuz, wenn du mir noch nicht nachfolgst. Komm zu mir, lass dich retten von deiner Schuld und Sünde, für die ich schon gestorben bin, auf das du gerichtet wirst. Und da möchte ich euch fragen, die ihr hier seid. Seid ihr da schon? Habt ihr das schon, die Vergebung eurer Schuld durch Jesus Christus? Oder seid ihr noch im Unglauben, folgt ihm noch nicht nach? Habe ich das schon, die Vergebung Jesu? Bin ich das schon, ein Kind Gottes, ein Nachfolger, der gerettet ist oder nicht? Das ist das Erste, Josaphats Name. Ein Zweites, Josaphats Erbe. Da heißt es, und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt, im ersten Vers. Er ist ein Erbe. Josaphat erbt das Reich. Josaphat ist der Urenkel Davids. Also David, Salomo, Rehabiam, Abija, Asa und dann Josaphat. Und seine Vorväter, eben David, Salomo, Rehabiam, Abija, Asa, die haben das Reich aufgebaut. Er hat nichts dazu beigetragen. Er kommt auf die Welt und ist einfach nur Kind seines Vaters. Und dann erbt er das Reich. Er ist ein Erbe. Er hat nichts dafür gemacht. Er ist Erbe. Das ist das, was mich anspricht in diesem Text. Denn wir wollen ja gucken, was das für unsere Nachfolge so bedeutet hat. Ich bin ja auch Erbe. Ich, Olaf Latzel, bin Erbe des Reiches Gottes. Ich habe nichts dafür getan. Also nicht, weil ich Theologe bin und Pastor der St. Martini-Gemeinde wäre ich Erbe. Nein, ich bin Erbe, weil ich auf Golgatha die Vergebung Jesu Christi angenommen habe. Und du bist Erbe des Reiches Gottes, wenn du Jesus Christus nachfolgst und wenn du die Vergebung angenommen hast. Das ist ein ganz wichtiges Thema der Bibel. Das betont das Neue Testament immer und immer und immer wieder. Sagt, ihr seid Erben. Also Römer 18 heißt es, der Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Galater 3. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Epheser 1,11. Wir sind in Christus Jesus zu Erben eingesetzt. Oder Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Ihr seid Erben des Reiches. Also das hätte ich jetzt noch weiter ausführen können. Aber es ist eine wichtige Botschaft der Bibel. Wir sind Erben, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind. Wir sind Erben, so wie der Josaphat. Der wurde auf einmal König und erbte ein ganzes Königreich mit allen Palästen, mit allen Sklaven, mit allem Geld, was sein Vater hatte. Alles hat er bekommen. Und so auch wir. Wir haben geerbt. Ohne dass wir was dafür getan haben. Und zwar nicht so ein paar Paläste in Israel, nicht so ein paar Goldstücke, sondern das Reich Gottes, das Sein mit dem Vater. Und zu diesem komplexes Erbe möchte ich uns so drei Schlaglichter geben, halt, was es heißt, Erbe zu sein. Das erste ist, dass ich ein Erbe auch antreten muss. Also der Josaphat hat sein Erbe angetreten. Der hätte auch sagen können, sein Vater hat mehrere Kinder gehabt, damals haben die ja so ein Harem gehabt. Der hätte auch sagen können, ich will ja nicht, ich habe da gar keine Lust, ich verzichte drauf. Da wären 20 andere aufgesprungen und gesagt, ich mache das gerne, ich will gerne König sein. Er hat es angetreten, er hat es nicht abgelehnt. Und so ist es auch bei dem Reich Gottes. Gott zwingt da niemanden hinein. Wir müssen das Erbe antreten. Wir müssen Ja sagen, das habe ich im ersten Punkt versucht auszuführen. Wir müssen das annehmen, was Christus für uns auf Golgatha getan hat. Wir müssen unsere Schuld tilgen lassen, weil wenn wir unsere Schuld bei uns behalten, dann wird Gott keine Gemeinschaft mit uns haben, weil er keine Gemeinschaft mit der Sünde hat. Erst muss der Sünder sich reinigen lassen von der Sünde und dann kann Gott mit ihm Gemeinschaft haben. Aber das ist ein Schritt, den verlangt er von uns. Wir müssen nicht für die Sünde bezahlen, wir müssen nur sagen, wir wollen, dass du bezahlst und dann treten wir unser Erbe an. Niemand muss das machen, das kann man auch ablehnen. Das ist übrigens wie im bürgerlichen Recht auch. Vor einigen Jahren kriegen einen Brief vom Erbschaftsgericht in Siegen, die teilen mir mit, sie sind zum Erbe eingesetzt worden, weil da war jemand verstorben und der hatte den Pfarrer von Truppach-Seelbach eingesetzt zum Erbe seines ganzen Vermögens. Und hat man erst mal einen Pfarrer, also stand nicht drin, welcher Pfarrer gemeint war, da mussten die vom Erbgericht genau gucken, welcher Pfarrer ist gemeint. Und hat man als erstes meinen Vorgänger, der noch lebte, angeschrieben und der kannte diesen Mann auch, der war vermutlich gemeint, wusste aber, dass der hoch verschuldet war und hat er natürlich ausgeschlagen. Und als ich den Brief bekam, hatte mich mein Vorgänger schon zweimal angerufen und hat gesagt, Olli, wenn die dich da anrufen vom Nachlassgericht, auf keinen Fall annehmen, wenn du das Erbe antrittst und das annimmst, da hast du einen Haufen Schulden. Da wisst ihr, was ich gemacht habe. Ich habe natürlich nicht angenommen, ich habe das Erbe nicht angetreten. Andersrum, als jetzt mein Vater gestorben ist im letzten Jahr, mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter, haben wir das Erbe angetreten. Und so ist das eine Entscheidung, eben auch im Reich Gottes, trete ich das Erbe an? Ja oder nein? Und da möchte ich dich nochmal fragen. Wir fragen, habe ich das schon? Bin ich das schon? Hast du schon das Erbe angetreten? Bist du schon wiedergeboren? Bist du schon in der Nachfolge? Ja oder nein? Und wenn wir das Erbe angetreten haben, jetzt kommt das zweite Schlaglicht, wisst ihr, dann können wir sehr, 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 sehr entspannt sein. Ich weiß nicht, mit welchen Problemen du heute Morgen gekommen bist, mit welchen Sorgen, aber ich darf dir sagen, hey, alles kein Problem. Du kannst sehr, sehr, sehr entspannt sein. All dessen, was auf dich zukommt, denn du bist Erbe. Wir alle kennen uns ja so ein bisschen mit dem englischen Königshaus aus und da hat es ja jetzt ja eine Veränderung gegeben. Prinz Charles ist nicht mehr Prinz Charles, da muss man sich dran gewöhnen, ist der König Charles, ne? König Charles III. Und als seine Mutter gestorben ist, hat er geerbt. 15 Milliarden Euro etwa. Also eine ganze Ecke mehr, als wir alle zusammen besitzen. Und er hat einen Sohn, den kennen wir auch alle, den William, den Erstgeborenen. Der wird, wenn er stirbt, auch eines Tages erben. Und egal, wie dieser König Charles jetzt leben wird, was der alles ausgibt, wie oft er bei McDonald's ist oder was er sich noch für Autos kauft, wir wissen eins, diese 15 Milliarden Euro macht er nicht ganz kaputt. Das heißt, für seinen Sohn, der eines Tages sein Erbe antritt, wird er nie wirtschaftliche Not haben. Prinz William wird nie Probleme haben, ob er mittags noch warm zu essen hat, ob er sich Benzin für seine Karosse leisten kann oder ob er noch in Urlaub fahren kann. Finanziell hat er keine Sorgen. Da kann er ganz, ganz, ganz entspannt sein. Der kann sich um ganz andere Dinge kümmern. Warum erzähle ich euch das? Wir haben es viel besser als der Prinz William. Wir haben den lebendigen Gott. Wir haben nicht so ein paar Kronjuwelen und so ein paar Schlösser in Schottland, Wales und sonst wo. Wir haben den lebendigen Gott, dem das alles gehört, auch das englische Königshaus. Und dieser Gott sagt uns, sorgt euch nicht um euer Leben. Kümmert euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet. Schaut doch nicht an, was ihr anziehen werdet. Guckt euch doch mal die Vögel unter dem Himmel an, wie ich die anziehe. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen halt. Ich bin doch euer euch liebender himmlischer Vater. Ich bin für euch da. Ihr braucht keine Sorgen zu haben, weil ihr meine Kinder seid, weil ihr Erben seid. Ihr erbt doch das Reich Gottes. Ist dir das bewusst, dass wenn du das Erbe angetreten hast, dass du ganz entspannt sein darfst? Keine Sorgen haben, Gott verbietet das sogar. Der sagt, hey, wenn ihr doch Erben seid, bitte, dann muss es immer sein, Sorgen verboten. Und bist du das schon, sorgenfrei? Und wenn du noch Sorgen hast, dann mach dir das nochmal klar, was es heißt. Du bist Erbe des Reiches Gottes. Der Schöpfer dieser Welt ist dein Vater und der kümmert sich um alles, was dich angeht. Du brauchst keine Angst haben. Nein, du darfst keine Angst haben. Sorgen verboten. Aber noch ein drittes Schlagwort zu diesem Komplex des Erbes sein. Bin ich auch würdig des Erbes? Also Josaphat hier, jetzt müssen wir mal wieder zum Predigtext zurückkommen. Dieser Josaphat hier, der tritt das an, der hat nichts dazu getan, der kriegt das geschenkt halt, der muss sich keine Sorgen mehr machen, aber der erweist sich seines Erbes als würdig. Da heißt es im Vers 2 unseres Predigtextes, er legt Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtsleute ein ins Land Juda und in die Städte Ephraims und sie sein Vater erobert hatte. Und einige Verse später heißt es, er wurde mutiger und entfernte die Götzenbilder und Opferhöhlen und er kämpfte gegen die Götzen und vernichtete die Baal. Also er erbt das Reich, aber sagt er nicht, jetzt mache ich nur noch Party, von Montags bis Freitags nur noch eine Feier nach der anderen, nur noch Alkohol und ich verprasse meines. Nein, der sagt, ich kümmere mich jetzt genau, wie es sein muss, als ein guter König um das Erbe, was ich angetreten bin. Damit ich das in richtiger Weise einfach verwalte, dass ich das wirklich mache. Und da ist die Frage, wie ist denn so mit deinem Erbe sein? Hoffentlich hast du dein Erbe schon angetreten, Halleluja, da bist du gerettet. Und hoffentlich weißt du auch, dass du dir keine Sorgen machen musst, aber lebst du auch würdig dessen, dass du Erbe des Reiches Gottes bist? Oder setzt du deine Gaben einfach nur für dein eigenes Wohlergehen, dein Luxus, deine Vergnügen ein? Tust du das schon? Wir wollen ja dem Fragen im Ampedien. Tust du das schon, was der König Josaphat getan hat? Dass du sagst, das, was ich geerbt habe, dem will ich versuchen, mich würdig zu erweisen mit all dem, was unser Herr und Heiland mir gegeben hat. Das ist der zweite Punkt dieser Predigt, Josaphats Erbe. Ein drittes, was wir lernen können an diesem Josaphat, was ich gelernt und gesehen habe, ist Josaphats Suche. Da heißt es in den Versen 3 und 4, der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Baalen, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Das ist wichtig, dass wir wie Josaphat, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind, ihn immer wieder suchen. Ihn suchen. Niemand anders. Ihn suchen. Auch das ist, ähnlich wie dieser Komplex Erbe, ein ganz wichtiges Thema der Bibel. Die Suche nach Gott. Also im Buch der Chronik, ich habe das nochmal ganz komplett gelesen, die beiden Bücher halt nicht, wird immer und immer und immer wieder darüber gesprochen, einfach über die Suche Gottes, wird immer wieder aufgefordert, sucht den Herrn. Aber nicht nur im Alten Testament. Immer wieder, Kolosser 3, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sucht das, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Amos 5 heißt es, sucht mich, so werdet ihr leben. Eben im Wochenpsalm haben wir es gehört, verheißend, was denen geschenkt wird, die Gott suchen. Nicht Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, sie haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und die Bibel macht das klar und deutlich halt im Neuen Testament, dass die Suche nach dem lebendigen Gott der Sinn unseres Lebens in dieser Welt ist. Also wir Menschen, wir haben ja die Möglichkeit, unser Leben komplett zu gestalten. Wir können ja machen, was wir wollen. Wir können das Geld suchen, wir können die Sexualität suchen, wir können die Gesundheit suchen, wir können die glückliche Familie suchen, wir können so ein Konglomerat aus allem suchen halt und wir können auch Gott suchen. Die Frage ist, wie stark suchen wir Gott? Aber Gott sagt uns ganz klar in seiner Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben, wir sollen ihn suchen. Apostelgeschichte 17, in der vielleicht vollmächtigsten Predigt und intellektuellsten Predigt halt, die ein Mensch im Neuen Testament gehalten hat, da sagt dann Paulus auf dem Areopag stehend: Gott hat das Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und dann kommt es: damit sie ihn suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden, und für wahr, er ist nicht ferner einem jeden von uns. Das, sagt die Bibel, ist der Sinn und Zweck unseres Lebens. Wir sollen Gott suchen. Wir sollen nicht den Segnungen der Schöpfung nachlaufen und die suchen, sondern wir sollen den Schöpfer selber suchen. Ich komme gleich im letzten Punkt noch dazu, dass wir dann die Segnung der Schöpfung geschenkt bekommen, wenn wir ihn suchen. Aber das ist das, was Gott uns noch einmal sagt und deutlich macht. Und er stellt uns heute einen Predigtext vor Augen. Da ist ein Mann gewesen, dieser Josaphat. Der hätte eine Menge andere Dinge suchen können. Aber er richtete sein Herz darauf, Gott zu suchen. Und es wird uns auch gesagt, wie diese Suche aussieht. Das ist ja so ein Begriff, du sollst Gott suchen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Das Tolle ist, dass uns Gott in der Bibel immer wieder genau auch dann zeigt, wenn wir es ein bisschen stärker eintauchen, einfach, wie das funktioniert. Der Josaphat, von dem wird hier berichtet, dass er drei Dinge tut. Als erstes, er wandelte wie David. Ja, wie ist denn der David gewandelt? Was hat denn der für Schuhe an? Ja, darauf kommt es nicht an. Wenn man weiß, wer David war und was er getan hat und was Gott wohlgefällig war, dann weiß man, es war nicht der Ehebruch, es war nicht die unfassbare Kriegslust, die der hatte, all die Menschen, die er getötet hatte. Was machte den David denn aus? Was den David ausmacht, ist seine Bußfertigkeit. David war ein furchtbarer Mann, das war ein schlimmer Sünder. Aber eins zeichnete ihn aus. Wann immer er das erkannt hat, ist er in die Buße gegangen. Nicht umsonst sind von den 7 Bußpsalmen 6 von David geschrieben. Das ist der, der immer wieder in die Buße gegangen ist, der immer wieder gefallen ist, aber dann eins immer wieder getan hat. Immer wieder zurückgekehrt zu Gott, immer wieder Gott gesucht. Er wandelte wie David. Und das hat Josaphat auch getan. Und das sollen wir auch tun. Und da wieder die Frage, tust du das schon, dass du immer wieder in die Buße gehst? Wir sind ja momentan in der Passionszeit. Und das ist die Zeit nicht, wo wir auf irgendwelche Lebensmittel verzichten oder weniger Auto fahren, keinen Kaffee mehr trinken, was auch immer, sondern wir sollen Buße tun, neu Gott suchen, umkehren von unseren falschen Wegen. Zweites, was über Josaphat gesagt wird, wie er Gott sucht, ist, dass er die Baale meidet. Baal war ein Vegetationsgott. Und als das Volk Israel ins gelobte Land kam, da hatte man die guten Erfahrungen in der Wüste gemacht mit Jahwe. Er hatte geholfen, alles erledigt. Jetzt kommt man ins gelobte Land und dann fangen die an zu sagen, ja, das mit Jahwe ist ja gut und schön, aber wir müssen ja auch auf die moderne Zeit jetzt gucken. Nicht mehr das, was hinten in der Wüste war, jetzt im Kulturland, dann brauchen wir die Götter dieser Völker halt, nicht? Wir müssen eben auch so ein bisschen Okkultismus machen halt, so ein bisschen Sprüche aufsagen, wenn das Saatkorn ausgesät und. Und da hat man die Bale hineingeholt und die wurden immer größer und immer stärker halt. Und irgendwann war für Jahwe kein Platz mehr. Und das hat er nicht getan, dieser Josaphat. Das ist immer wieder gegen angegangen. Immer wieder bei dem alten Gott, bei Jahwe geblieben. Bei dem einzigen wahren Gott und nicht den selbstgemachten Götzen dieser Welt. Und wenn man diese Geschichten liest, von vor knapp 3000 Jahren, sagt man, wie dumm sind die denn damals gewesen. Die haben Gott erlebt, den lebendigen Gott mit all seinen Segnungen. Und dann laufen sie diesen Vegetationsgottheiten hinterher. Und dann gucken wir auf den modernen Menschen, der davon ja frei ist. 21. Jahrhundert, 2023, Klimareligion aller Orten. Nichts gegen Umweltschutz, dass jetzt nicht irgendwie das missverstanden wird. Das ist wichtig, dass wir uns bemühen, saubere Autos zu fahren, dass wir möglichst wenig CO2 ausstoßen. Gar keine Frage. Aber das ist ein Irrglaube, dass wir Menschen diese Welt retten könnten. Dass wir mit ein bisschen veränderten Verhalten irgendwie diese Welt retten könnten. Was für ein Wahnsinn. Aber da machen sie alle mit, inklusive der Politik und inklusive einfach auch der Kirchen. Aber es gibt nicht nur diesen Klimagott, diese Klimareligion, diese Vegetationsgottheiten. Es gibt auch noch einen ganz anderen Baal, den Geldgott Baal. Ich bin bekehrt, ich bin bei Jesus, aber mein Portemonnaie und mein Girokonto noch nicht. Und dann kommt der Widersacher und kämpft immer wieder, zieht immer wieder. Du musst dich darum kümmern, dass deine Aktien noch besser laufen halt nicht. Du musst schauen, nicht, dass zur Rente noch möglichst viel dazukommt. Du musst noch viele andere Nester haben, damit dein Lebensabend gesichert ist. Und da ist ein Gott, der mir sagt, hey, du musst dich um nichts kümmern. Ich halte dein Leben in meinen Händen. Mach nicht den Fehler des reichen Kornbauers, dass du glaubst, durch materielle Dinge dieser Welt könntest du dein Leben sichern. Nix. Du kannst deines Lebenslänge keine Spanne zusetzen, so sehr dich drum kümmerst. Das ist das, was Josaphat tut. Er meidet die Balen. Er sucht nicht die Bale. Und das sollen wir auch tun. Sucht nicht die Bale. Und wie sieht es da aus mit deinem Trachten nach Geld und Mammon? Und mit dem Trachten nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und such das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere, kommen wir gleich nochmal im vierten Punkt zu, wird euch dann zufallen. Und ein drittes, was gesagt wird über Josaphats Suche, er befolgte Gottes Wort. Er wandelte in seinen Geboten. Der nimmt das hier ernst. Der guckt hier rein, nicht ins Neue Testament, das hat er nicht, einfach die Schriften des Alten Testamentes und da richtet er sein Leben nach aus. Und das ist Gott suchen, das sollen wir auch tun. Uns im Wort gründen und da immer wieder unser Leben nach ausrichten. Und da ist wieder die Frage, tust du das schon oder tust du das noch? Vielleicht hast du es ja schon lange Zeit gemacht, aber es ist alles so ein bisschen in den Hintergrund geraten, halt so ein bisschen eingerostet. Es sind so andere Richtigkeiten, nach denen du dein Leben ausrichtest mit all den Erkenntnissen und Wahrheiten dieser Welt, aber die Wahrheit der Bibel, die ist so ein bisschen hinten angestellt. Dann ruft Gott als deine Nachfolger dich heute ganz neu auf. Hey, such ihn neu und befolge sein Wort. Über Josaphat sagt Gott in seinem Wort, er suchte den Herrn. Und was wird wohl eines Tages über mein Leben und euer Leben gesagt werden? Er suchte immer, dass er ein guter Sportler war. Er suchte, alle Länder dieser Welt besucht zu haben halt. Er suchte, viel Geld zu besitzen. Er suchte, ein guter Familienvater zu sein. Oder er suchte den Herrn. Tue ich das schon? Suche ich schon den Herrn? Und dann viertes und letztes. Josaphats Segnung. Josaphat tritt das Erbe an. Josaphat ist gerichtet. Und Josaphat sucht den Herrn. Und deshalb wird er gesegnet. Da steht ein kausaler Zusammenhang. Wenn wir das lesen hier im Vers 5, darum heißt es dann. Es wird erst berichtet, was dieser Josaphat alles getan hat. Und dann heißt es, darum. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Israel gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Er hätte es auch anders machen können. Er hätte sagen können, bevor ich Gott suche, bevor da Platz für das Religiöse ist, da muss ich mich erstmal um meinen eigenen Namen kümmern. Ich muss erstmal selber all die Dinge machen. Mein Job, meine Verpflichtungen in der Familie, all die Dinge. Und das mache ich. Und wenn dann noch was übrig ist, dann ist der lebendige Gott dran. Aber bei ihm ist es umgekehrt. Er sucht den Herrn. Er tritt sein Erbe an. Und dann kriegt er den ganzen anderen Krempel, entschuldige, wenn ich das ein bisschen despektierlich sage, kriegt er geschenkt. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Israel gab Josaphat Geschenke und hatte großen Reichtum und viel Ehre. Reichtum und Ehre schenkt der Herr ihm. Dann fließt der Segen von ganz alleine. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden sicherlich gestern Losung und Lehrtext gelesen haben. Gestern Losungstext, als ich so in der Endvorbereitung der Predigt war, habe ich gedacht, das Wort musst du nochmal mitbringen, das musst du den Geschwistern nochmal neu erinnern, einfach vor Augen stellen. Da hieß es 5. Mose 11, 26 bis 28, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von den Wegen, die ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachfolget, die ihr nicht kennt. Das hat Gott uns gestern genau gesagt. Wir haben die Wahl, ob wir gesegnet werden oder nicht. Wenn wir Gottes Wort folgen, wenn wir nicht fremden Balen hinterherlaufen, ist das ein Automatismus. Das heißt nicht, ich bin jetzt kein Wohlstandsevangelist, der sagt, oh, und dann wird alles nur gut und die Ehe läuft doppelt so gut und das Einkommen wird sich dann verdreifachen und. Nein, gibt auch Leid in dieser Welt, aber den Segen darf ich euch verheißen zusprechen. Einen viel größeren Segen, als ihr euch vorstellen könnt. In dieser Welt, aber natürlich auch eines Tages erst im himmlischen Jerusalem halt nicht. Aber das dürft ihr wissen. Trachtet nicht nach dem Weltlichen, sondern immer wieder nach dem Geistlichen halt. Und dann wird alles andere euch zufallen. Da müsst ihr euch keine Gedanken und Sorgen machen. Sucht den Herrn. Lasst das euer Anliegen sein. Alles andere spielt keine Rolle. Da werdet ihr merken als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu Christi, dass die Segnungen, die Josaphat bekommen hat, auch die Segnungen sein werden, die ihr euch zugeteilt werden, weil ihr genauso ein Kind Gottes seid, eben wie er. Und weißt du das schon? Weißt du das schon, dass du dich um nichts kümmern brauchst? Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dass dann aller Segen automatisch kommt? Ja oder nein? An Josaphat lernen, was Nachfolge bedeutet. Wir haben geschaut auf den Namen Josaphats, auf sein Erbe, auf seine Suche und auf seine Segnung. Und ich sagte ja, wir wollen uns diesem Text nähern, indem wir fragen, habe ich das schon? Tue ich das schon? Weiß ich das schon? Bin ich das schon? Und das möchte ich euch mitgeben, über das, was ihr gehört habt. Bitte, schlagt er in euch. Und wenn ihr bei irgendeinem Punkt sagt, nein, das habe ich nicht, das bin ich nicht, das tue ich nicht, bitte dann verändert das, geht in die Buße und kommt zu einem Leben. Das ist wie das des Josaphat, das eben dem Herrn nachgefolgt war und wandelte in seinen Geboten. Dazu möge unser Herr und Heiland euch Segen und Kraft und Barmherzigkeit schenken, euch, seinen Nachfolgern. Amen. Und der Friede Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.